Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Elisabeth Nia ist hier mein Gast in der Mittagsstunde in Deutschlandfunk Kultur. Und sie ist Co-Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, die sich eben einsetzt für die Demokratie, für Toleranz, für das Miteinander. Wir haben eben schon so ein bisschen über diese Krise natürlich gesprochen, in der wir uns befinden. Sie haben einen Blick darauf, Frau Nia, wie sich jetzt rechte Verschwörungstheoretiker und Internet-Trolle verhalten, die womöglich diese Lage für Desinformation und Propaganda nutzen könnten. Hat diese Krise das Zeug dazu, die Demokratie in Deutschland zu destabilisieren?
Naja, also die Sicherheitsbehörden warnen ja genau dafür, dass man im Moment nur sieht, wie im Netz Solidarität praktiziert wird und Leute sich gegenseitig helfen, was ja gut ist, aber man sich eigentlich vor allem Gedanken über diejenigen machen müsste, die man nicht sieht. Also diejenigen, die jetzt im Moment Plattformen, auch Plattformen, die aus ganz anderen Gründen entstanden sind, für Gamer benutzen, um extremistische Gedanken zu verbreiten, die sozusagen hijacken und das ausnutzen, dass im Moment mehr Menschen als sonst jemals wahrscheinlich einsam vom Computer sitzen und auch anfällig für solche Agitationen sind. Und diejenigen, die die rechtsextremen Morde der letzten Monate am Kasseler Oberregierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlägen in Hanau verfolgen, die warnen ja intensiv davor, dass gerade diese Corona-Zeit jetzt auch zur Mobilisierung genutzt wird. Da guckt man nicht so genau hin. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem befreundeten Psychiater gesprochen und gefragt, wie ist das denn im Moment mit Gewalt in Familien und so. Und er sagte, naja, am meisten Gedanken macht er sich, Sorgen macht er sich eigentlich um diejenigen, von denen er nichts hört, weil es ihnen gut geht. Also auch so, eben welche, die spielsüchtig sind und jetzt
agitiert werden. Also von denen er nichts hört, weil es ihnen gut geht, weil sie sozusagen ihrer Sucht nachgehen
genau,
können?
Genau.
Wenn wir die Verschwörungstheorien betrachten, gibt es ja solche, dass dieses Virus zum Beispiel reine Erfindung ist, dass es das gar nicht gibt, dass das jemand erfunden hat. Warum werden solche Theorien tatsächlich geglaubt? Was denken Sie? Jetzt sind Sie keine Psychiaterin, ich frage Sie trotzdem.
Naja, also ich glaube, es ist ja irgendwie unheimlich. Es gibt sowieso ein großes Misstrauen gegen, in Anführungszeichen, die da oben. Es gibt viele Fantasy-Filme und Novels, die genau solche Plots haben. Also insofern, dass man gerne auch sowas glaubt oder weil es vielleicht auch der eigenen Entlastung dient. Das finde ich nicht erstaunlich. Ich weiß auch nicht, ob alle Leute hundertprozentig das für richtig halten und total davon überzeugt sind, sondern es reicht ja schon, das sozusagen im Rahmen des Möglichen zu halten und so ein bisschen zu raunen. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, weil also Demokratie nur funktionieren kann, wenn es ein Grundvertrauen zu den Handelnden und auch zu den Institutionen gibt. Und man sieht ja im Moment beides. Also einerseits so eine ganz autoritätsorientierte, reflexhafte Verhaltensweise. Übrigens finde ich, dass die Deutschen da ein bisschen sympathischer aussehen, als man das vielleicht vor 20 Jahren noch gedacht hätte. Also es gibt gleichzeitig auch Gelassenheit so im Umgang mit den Regeln im Alltag. Wenn ich hier so an Berliner Parks denke oder so, man braucht eben keine hundertprozentige Ausgesperre, weil sich doch viele Leute einigermaßen vernünftig verhalten.
Gut, aber es gibt die einen und die anderen. Es gibt schon auch welche, die dann auftreten, als seien sie sozusagen die hier aufpassen müssten, dass jeder eine Maske trägt. Also ich bin schon viel angeschrien worden auch. Abstand
wirklich?
Halten. So.
Ja. Ja. Mhm. Also ich habe mehr andere Situationen tatsächlich erlebt in den letzten Tagen, dass ich so Polizisten gesehen habe in den Parks oder bei uns vor der Tür auf dem Platz, die zwar gekommen sind, aber sich an den Rand gestellt haben, wenn sie da so ein Klicken von Jugendlichen gesehen haben und nicht eingegriffen haben, aber sich dann diese Grüppchen auch irgendwie aufgelöst haben.
Na gut, dann war mein Abstand vielleicht wirklich nicht groß genug, kann natürlich sein. Aber ist mir tatsächlich jetzt schon zum dritten Mal passiert, als ich mit dem Radl an einer Joggerin vorbeifuhr, die eben der Meinung war, ich bin ihr da zu nahe gekommen.
Ist ja auch okay. Also Einzelleute, die Panik haben. Ja, doch, das habe ich auch erlebt. Ich habe nur den Eindruck, dass irgendwie so die Polizei, die ja da auch,
dass die Polizei mich kontrolliert hätte, das nicht, das stimmt. Ja, nee, das ist mir auch nicht passiert. Ich meine, wie ist es jetzt mit dem Thema Datenschutz? Auch ein wichtiges Thema für die Demokratie. In China sehen wir, dass sehr restriktiv jetzt agiert wird, dass die Leute sozusagen für den guten Zweck, um die Gesundheit zu erhalten, noch mehr kontrolliert werden. Droht sowas ja auch?
Naja, es gibt, glaube ich, eine große Zustimmung dafür, diese Tracking-App zu nutzen, die im Moment im Gespräch ist, die möglicherweise erleichtert, mit welchen Menschen man in Kontakt stand und herauszufinden, ob man mit infizierten Leuten in Kontakt stand. Ich kann das auch verstehen, denn es geht hier ja doch um eine ziemlich dramatische Güterabwägung. Gesundheit gegen Datensicherheit. Nicht in dem Sinne, dass diese App an sich nicht sicher wäre, sondern ich glaube, die Behauptung zu sagen, also wer die nutzt, macht das ja freiwillig, von daher wäre das kein Problem. Das ist so ein bisschen, da macht man sich so ein bisschen was vor. Wenn sich das durchsetzt, werden diejenigen auch unter Rechtfertigungszwang sein, die das nicht mitmachen. Insofern verschieben sich da möglicherweise schon Maßstäbe und Gewohnheiten.
Würden Sie sie nutzen, die App?
Ich würde sie nutzen, ganz ehrlich, weil ich sehe, dass so viele Bürger ihre Daten so bereitwillig ohnehin WhatsApp und Google und anderen trackenden Apps überlassen, dass ich finde, in diesem Fall scheint es mir sinnvoll, die Daten wenigstens für einen guten Zweck einzusetzen. Trotzdem ist die dahinterliegende grundsätzliche Debatte richtig. Und ich glaube, das wird in den nächsten Wochen und Monaten auch weitergehen.
Ja. Jetzt ganz nur zum Schluss dieses Moments jetzt nochmal gefragt. Sehen Sie die Demokratie im Moment in Gefahr? Ich würde sagen, es ist noch so, dass wir uns auf die demokratischen Strukturen und auch den demokratischen Geist in Deutschland verlassen können, oder?
Ja, ich sehe die Demokratie grundsätzlich in Gefahr, weil populistische Bewegungen überall auf der Welt so starken Zuspruch haben und rechtsextreme Kräfte in Deutschland viel Zulauf gefunden haben in den letzten Monaten. Und ich würde eigentlich vor allem davor warnen, dass man unterschätzt, dass dieser Moment auch zur Mobilisierung und zur Ausbreitung von solchem Gedankengut dient. Deswegen sehe ich andere Gefahren. Ich sehe die Gefahren jetzt nicht durch die akuten Maßnahmen und glaube nicht, dass wir da nicht wieder in den Zustand von vorher zurückkommen, sondern ich glaube, die eigentliche Gefahr liegt eben drin, dass wir die Mobilisierung, die im Moment im Netz stattfinden, unterschätzen.